SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute mit der zweiten Folge der zweiteiligen Erzählung Always Happy Hour der texanischen Autorin Mary Miller. Die Heldinnen in Mary Millers Stories lieben Poolpartys, Burritos und kaltes Bier. Ziellos treiben sie durchs Leben, angestoßen von den Träumen anderer und fordern uns heraus, die Schönheit ihres entzauberten Alltags zu erkennen, heißt es im Klappentext zum gleichnamigen Erzählband. Alice ist eine dieser Heldinnen. Sie hat sich in Richie verliebt, der ein Kind und eine Ex-Frau hat und wieder bei seiner Mutter eingezogen ist. Es liest Lilly Lorenz.
Ich schwimme 10 Bahnen, Bruststil, bevor ich mir eine Pause gönne. Ich weiß, dass Richie findet, ich sollte lieber mit den Kindern spielen oder seinem Hund den halbplatten Ball zuwerfen, statt hin und her zu schwimmen. Ich versuche, mich aufs Zählen zu konzentrieren, komme aber irgendwann durcheinander und schätze nur noch. Und dann schiebt mir der Kleine ein Schwimmbrett gegen den Kopf und ich richte mich im knapp 1 Meter hohen Wasser auf. Ein seltsames Gefühl, dass plötzlich so viel von meinem Körper entblößt ist. Ich halte das Brett fest und er kniet sich darauf. Und als ich loslasse, versucht er sofort aufzustehen und fällt runter. Komm erstmal ins Gleichgewicht, sage ich. Er probiert es immer wieder, macht jedes Mal dasselbe und gibt schließlich auf. Ich sehe rüber zu dem Mädchen. Wie heißt du? Frage ich. Keaton, sagt Richies Mutter. Und ich sehe zu, wie sie fröhlich ihre durchs Wasser pflügenden Beinchen bewundert. Wäre sie meine Tochter, würden wir überall zusammen hingehen. Wir wären niemals einsam. Und sie würde mir den Glauben an die Menschheit zurückgeben. Der Kleine hat das bei Richie nicht geschafft. Ich habe gehört, du warst bei einem Beauty-Wettbewerb, sage ich. Und dann murmelt sie irgendwas, das ich nicht verstehe. Und Richie sagt, erzähl ihr von deinem Pokal, Keaton. Sie zeigt ihn mir mit den Händen, rund wie ein Globus und hoch wie ein Wolkenkratzer. Ich steige aus dem Wasser, breite ein Handtuch am Poolrand aus und lege mich auf die Seite. Und während das Wasser auf meine Haut trocknet, sehe ich zu, wie sie die Dinos des Kleinen ertränkt. Am nächsten Nachmittag holt mich Richie in seinem Käfer ab und wir fahren raus aus der Stadt. An Gemischtwarenläden wird auf handgeschriebenen Schildern Fleisch, Tabak und Gott angepriesen. Ich bin nervös, sage ich. Dass meine Haare überall rumfliegen, macht die Sache nicht besser. Ich bündele sie auf einer Seite und halte sie fest. Warum denn? Fragt er. Keine Ahnung. Weil wir andauernd trinken, denke ich. Weil ich schon seit Jahren Panikattacken habe, von denen du natürlich nichts weißt, weil du nichts über mich weißt. Seit einiger Zeit kaufe ich mir Bücher dazu. Die Sorgenkur, die Chemie der Ruhe. In den Büchern steht, ich habe ein verzerrtes Denken. Und dieses verzerrte Denken erzeugt Gefühle, die wiederum dazu führen, dass mein Körper reagiert. Flacher Atem, zittrige Hände, Magenschmerzen und Herzrasen. Soll ich dir meine Kappe geben? Geht schon. Ich drehe meine Haare zu einem Knoten und stecke sie mir ins T-Shirt. Aber sie wehen mir trotzdem noch ins Gesicht. Und ich fummle weiter daran herum, bis er schließlich doch die Kappe abnimmt und mir gibt. Es ist so ein alte Männerteil mit einem Knopf oben und Netzeinsatz hinten. Ich habe mal ein Bild von Brad Pitt gesehen, auf dem er so eine aufhatte. Er saß auf einem Kinderfahrrad und spielte in einem saftig grünen Garten mit seinem Sohn. Liegt auf dem Rücksitz meine Kamera? Fragt er, als wir an einer verfallenen Scheune vorbeifahren, nicht der ersten. Ich versuche tief durchzuatmen und sehe aus dem Fenster auf die großen, flachen Gärten, die dürren Kiefern und die etwas zurückgesetzten Häuser. Auf einem Matratzenstapel neben einem Briefkasten spielen 3 schmuddelige Kinder. Ansonsten ist es gespenstisch leer hier draußen. Scheiß drauf, sagt er und wendet in irgendeiner Einfahrt. Er fährt langsam die Hauptstraße auf und ab und meine Stadt liegt flach und hässlich da wie eine riesige Mall. Die Terrasse des Hawk ist fast leer. Wir unterhalten uns über einen jungen Anwaltsschnösel im Anzug, darüber, wie protzig es ist, einen festen Job und Kohle zu haben. Richie kauft sich teure Hemden und zieht sie links herum an oder schneidet die Label raus, damit er so tun kann, als wäre ihm Geld egal. Als die Kellnerin kommt, bestellen wir Screwdriver-Cocktails, das 2-for-1-Special und 2 Dutzend rohe Austern. Und wie ist das Spiel gelaufen? Frage ich. Ich zünde mir eine seiner Zigaretten an und sehe den Typen im Hemd an. Er sieht wirklich wie ein Wichser aus. Seine Sonnenbrille hat bestimmt $300 gekostet. Wir haben verloren. Ich dachte, es geht nicht ums Ergebnis. In der anderen Mannschaft war ein Riese. Ein Witz, dass der erst 5 gewesen sein soll. Ich hätte mir seine Geburtsurkunde zeigen lassen sollen. Der Kleine war dann irgendwann frustriert und hat sich zu seiner Mutter gesetzt. Und als Richie ihn zwingen wollte, wieder auf den Platz zu gehen, hat er angefangen zu weinen. Und sie ist mit ihm zu Pizza Hut gefahren. Vorher, sagt Richie, hat der Kleine es am besten von allen verkraftet. Aber jetzt macht er nachts ins Bett und weint wegen Dingen, wegen denen ein 4-Jähriger nicht weinen sollte. Ich weiß nicht, was für einen 4-Jährigen ein normaler Grund zum Weinen ist und was nicht. Meinst du, es hat irgendwas mit mir zu tun? Nein, sagt er. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass er sein Zuhause, seine Familie und seine Freunde verloren hat. Damit ich nicht dauernd an ihm herumfummele, zünde ich mir noch eine Zigarette an und halte mich an meinem Drink fest. Richie ruft bei der Direktorin der Schule für Problemkids an, aber sie ist nie zu sprechen und ruft auch nicht zurück. Ich weiß nicht, ob er seine Fingerabdrücke nehmen lässt. Ich glaube eher nicht, weil er nichts davon erzählt und seine Fingerspitzen normal aussehen. Wir treffen uns zum Kaffee, bevor ich 18-Jährige im Aufsatzschreiben unterrichte. 18-Jährige, die im Unterricht mit dem Handy herumdaddeln und meine Grammatik korrigieren, die kein bisschen so sind, wie ich mir mich mit 18 vorstelle. Als ich vor 2 Wochen meinen ersten Tag hatte, hat mir Richie einen glänzenden roten Apfel auf die Veranda gelegt, zusammen mit einer Karteikarte, auf die er Paratou geschrieben hat. Er liegt immer noch auf meinem Schreibtisch. Aber früher oder später werde ich ihn wegschmeißen müssen. Und dann habe ich nur noch eine Karte, auf der für dir steht. Ich bin normalerweise früher da als er. Aber dann muss ich an einem Bahnübergang warten. Und er ruft an und fragt, was ich will. Und ich sage, ein Eiskaffee mit Sojamilch und Vanille. Und dann hänge ich hinter einem LKW voll Hühner fest. Ich sehe ihn schon von der Ampel aus, mit seinem Kaffee, seinem Buch und einer Zigarette draußen an einem der Tischchen. Wahrscheinlich liest er irgendwas, das ich ihm gegeben habe. Jesus Sohn oder Museum für tote Fische. Mir fällt auf, dass ich ihn nie anrufe und frage, was er will. Aber eigentlich sollte ich. Denn er bestellt immer heißen Kaffee und muss dann ewig warten, bis er abkühlt. Ich checke noch einmal im Rückspiegel mein Gesicht und gehe dann zu ihm. Und er erklärt mir, dass in meinem Kaffee Vanillesojamilch und Vanillesirup sind und dass er vielleicht zu vanillig ist. Es ist ein großer. Einen großen schaffe ich zwar nicht, aber es gefällt mir, dass er mir einen großen geholt hat. Ich schlage das Lehrbuch über die Literatur des 17. Jahrhunderts bei »Die Unschuld vom Lande« auf und gleich wieder zu, lasse aber immerhin den Finger drin. Ich hasse die endlosen Reimpaare und es macht mich wahnsinnig, wie der Dozent jedes Mal, wenn ich auf die Frauenfeindlichkeit hinweise, in die Runde fragt, ob das nicht vielleicht ein rhetorisches Mittel ist. War der Autor wirklich ein Frauenfeind oder war er ein Verfechter des Egalitarismus, der versucht hat, auf die Frauenfeindlichkeit aufmerksam zu machen? »Was hast du heute vor?«, frage ich. »Den Pool sauber machen und zu Home Depot fahren«, sagt er. »Was brauchst du von Home Depot?« »Ich muss dieses Klo reparieren.« Ich denke an die Kurse, die ich belege, und die ich selbst gebe, wie weit ich schon hinterherhinke, obwohl das Semester gerade erst angefangen hat. Ich sehe auf dem Handy nach, wie spät es ist, und gehe dann rein zur Toilette. Hinterm Tresen steht die Schwangere. Ich hatte mal kurz was mit ihrem Mitbewohner, das ist schon ein paar Monate her, aber damals war sie noch nicht schwanger. Ich tue, als würde ich sie nicht kennen, weil ich ihren Mitbewohner aufs Kreuz gelegt habe und an diese ganze Sache lieber nicht denken will. Und jetzt arbeitet sie in dem Café, das von mir aus am nächsten ist. Am Samstag holt mich Richie ab, auf dem Rücksitz den Kleinen. In meiner Strandtasche sind 3 Sachen. Eine Zeitschrift, eine Baseballkappe und eine Flasche Sonnenspray. Ich habe nicht viel eingepackt, weil ich weiß, dass er alles dabei hat, was ich brauchen könnte. Ich trage die falschen Schuhe für den Fluss, knappe schwarze Shorts und darunter einen schwarzen Bikini. Ich bin nervös. So sehr ich den Kleinen mag, ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen, wie anders alles ist, wenn er dabei ist. Dann darf ich nicht Scheiße oder Fuck sagen und soll meinen Freund auch besser nicht küssen. Ich soll so tun, als wäre er das Allerwichtigste, nur weil er ein Kind ist. »Wann sind wir endlich da?«, fragt der Kleine. »Wir sind noch nicht mal auf der 49. Bald, sagt Richie. Der Kleine haut mir sein Schaumstoffschwert auf den Kopf und dann fuchtelt er damit zwischen meinem Sitz und dem Fenster herum. Lass Alice in Ruhe, sagt Richie. Ich will nicht in Ruhe gelassen werden. Lass mich nicht in Ruhe. Ich wechsle die CD, um einen gewissen Anschein von Autorität zu erwecken und sehe zum Fenster raus, wo alte Männer vor Pickups voll Wassermelonen und Tomaten stehen. Ich denke jedes Mal, ich würde gern anhalten, aber dann habe ich nie Geld dabei. Ich hoffe, dass diese Männer mit ihren Schirmen, ihren Latzhosen und handgemalten Schildern immer dastehen werden und dass ich irgendwann bei einem Anhalten eine Tüte Süßkartoffeln oder Tomaten kaufen und vielleicht irgendwas übers Wetter sagen werde. Und dann stemmt er vielleicht die Hände in die Hüften und sieht in den Himmel. Wir fahren an einem Platz voll abgestellter FEMA-Behelfstrailer vorbei, die noch von Hurricane Katrina übrig sind. Reihenweise unbewohnbare Kästen, für deren Lagerung die Regierung irgendjemandem Geld zahlt. »Sind wir jetzt da?«, fragt der Kleine. »Noch 2 Minuten«, sagt Richie. Der Kleine bohrt mir noch einmal sein Schwert in die Schulter und ich schnappe es mir, drehe mich um und lächle. Aber jetzt bekomme ich Bauchkrämpfe und kann nur noch daran denken, dass ich bestimmt mal muss, wenn wir am Fluss sind und wie ich das dann mache. Der Kleine und ich warten vor dem Kanuverleih, während Richie reingeht und bezahlt. Wir sortieren die Dinos. Welche er mitnimmt, welche er besser im Auto lässt und welche in Richies Rucksack sollen. Überall schwirren Lovebugs herum. Ein Pärchen landet auf seinem Arm. Er hält ihn hoch und wir sehen zu, wie die beiden daran hochkrabbeln. Er findet es total aufregend, wie viele es sind und dass sie aneinander hängen. Und dabei fällt mir ein, dass für ihn ja alles neu ist und dass ein bisschen von dieser Neuheit vielleicht auf mich abfärben kann. Als die beiden auf seinem Arm wegfliegen, beobachten wir 2 einzelne, träge Tierchen auf der Autoscheibe. »Die 2 sollten sich zusammentun«, sage ich. Und er stimmt mir zu. Und dann kommt Richie mit einem Formular raus, auf dem ich unterschreiben muss, dass niemand den Verleih verklagt, wenn ich absaufe. Und wir nehmen unsere Sachen und steigen in einen Van. Darin sitzt schon eine Familie. Ein Mann, eine Frau, 2 Jungen und ein heller Labrador. Eine geschlossene Einheit aus massigen Menschen, die offenbar kein Problem damit haben, so viel Raum einzunehmen. Richie unterhält sich mit ihnen, während ich zum Fenster rausgucke. Wenn ich allein oder mit einer anderen Frau da wäre, wäre es unhöflich, nichts zu sagen. Am Fluss lassen wir die Familie zuerst ausladen und schmieren uns so lange mit Sonnencreme und Insektenspray ein. Dann schleppen wir unser Zeug runter zum Kanu und setzen uns rein. Der Kleine geht in die Mitte und hält sich an den Seiten fest. Wir paddeln los, halten Ausschau nach Schildkröten, Fischen und Redneck-Pfeilspitzen. So nennen die beiden Müll. Das ist ein Spiel, mit dem sie angefangen haben, nachdem Richie auf eine Glasscherbe getreten ist und sich den Fuß aufgeschnitten hat. An der ersten Sandbank gehe ich den Hügel hoch, um zu pinkeln, und komme mit einer schlammverkrusteten Jumbo-Bierdose zurück, die ich dem Kleinen vor die Füße fallen lasse. »Eine Redneck-Pfeilspitze«, sagt er. »Eine Redneck-Pfeilspitze«, bestätigt sein Vater. Er nimmt sie und wirft sie ins Kanu, und dann waten die beiden in den Fluss, dahin, wo die Strömung am stärksten ist. Und Richie sagt dem Kleinen, er soll sich auf den Rücken legen und auf seiner Schwimmweste flussabwärts treiben lassen. Ich schlage meine Zeitschrift auf, die schon ganz feucht geworden ist. Die Seiten sind aufgeweicht und wellig. Die Story darin handelt von einem lesbischen Paar in einem Waschsalon. Sie haben Probleme, aber sie lieben sich sehr und planen eine Party. Der Kleine rudert wie wild mit den Armen, dreht sich auf den Bauch. Ich lese immer wieder ein und denselben Absatz. Dann lege ich die Zeitschrift weg und ziehe meine Schwimmweste an. So eine billige Orange, die an jemanden mit Oberweite einfach nur lachhaft aussieht. Langsam gehe ich zu ihnen hinüber, setze mich ins Wasser und strecke die Füße raus. Ich nehme den Kleinen an die Hand und wir lassen uns gemeinsam treiben. »Macht Spaß, hm?«, sage ich und sehe auf meine Turnschuhe. »Ist aber auch ganz schön kalt.« Als er anfängt, mit den Armen zu rudern, schnappe ich ihn und ziehe ihn wieder zum Kanu. Richie macht die Kühlbox auf und holt ein Bier raus, und ich bin so erleichtert, dass ich losheulen könnte. Ich sage ihm, dass ich auch eins will, und er gibt mir eine Dose und verteilt Sandwiches. Sie sehen gut aus, aber sie sind matschig, und es ist zu viel Senf drauf, und sie erinnern mich an all die leckeren Sachen, die ich auf Kanu-Trip schon gegessen habe. Backkartoffeln mit Zwiebeln in Alufolie, verbrannte Marshmallows und Erdnussbutter-Marmeladensandwiches, die Erdnussbutter und die Marmelade zu einer gleichmäßigen Masse vermischt, aufeinander gestapelt in einer Butterbrottüte. Der Kleine bringt mir einen Stein und ich lege das Sandwich auf meinem Knie ab. Er ist groß und weiß, ein Stück Beton, das aussieht wie ein Stein. Ich bewundere ihn und stecke ihn in meine Tasche. Und er geht los und holt mir noch mehr. Schwarze, weiße und knochenfarbene, geformt wie Zähne und Eier. Als ich richtig viele zusammen habe, hebe ich meine Tasche hoch und schüttle sie, damit wir sie klackern hören. Dann steigen wir wieder ins Kanu und paddeln weiter. Kurz darauf kommen wir zu einer Seilschaukel, um die ein paar Teenager herumstehen. Richie springt ins Wasser und streckt die Arme nach uns aus. Der Kleine schlingt die Hände um seinen Hals und sie schwimmen zusammen zur Schaukel. Ich bleibe im Kanu, trinke mein Bier aus und beobachte die beiden. Dann steige ich aus und gehe den langen Weg über den Hügel und um einen umgefallenen Baum herum, bis ich die Kids erreiche. Ein übergewichtiger Junge ruft seiner Freundin irgendetwas zu. Ich bleibe stehen und sehe zu, wie Richie und der Kleine ins Wasser platschen, der Kleine an ihn geklammert wie ein Äffchen. Normalerweise habe ich Schiss vor Seilschaukeln, vor Höhe ganz allgemein. Aber es ist einfacher, wenn niemand zusieht. Der dicke Junge gibt mir das Seil. Was muss ich machen? Frage ich. Du stellst dich mit den Füßen genau hier auf den Baumstamm, sagt er und zeigt es mir. Und dann verschiebt er einen meiner Füße noch ein kleines Stück. Er sagt, ich soll genau dann loslassen, wenn das Seil wieder zurückpendelt. Da ist das Wasser angeblich am tiefsten. Und ich halte mich fest und lasse genau da los, wo er gesagt hat. Und es ist Wahnsinn. Wie mutig ich sein kann. Wie einfach ich Anweisungen befolgen kann. Ich zupfe mein Bikini-Oberteil zurecht und schwimme zu Richie und dem Kleinen. Habt ihr mich gesehen? Frage ich. Hab gerade nicht geguckt, sagt Richie. Ich habe es echt super hingekriegt. Ich will gleich nochmal. Aber Richie bittet mich, bei dem Kleinen zu bleiben und schwimmt wieder zur Schaukel. Der Kleine und ich fassen uns an den Händen und sehen zu, wie er einen Salto ins Wasser macht. Einen perfekten, mühelosen Salto wie aus dem Fernsehen. Wir sitzen draußen auf der Terrasse des 206 und es ist wieder Happy Hour. Es ist immer Happy Hour, immer Sommer. Meine Füße schwitzen in Converse-Sneakers und ich habe mir die Beine bis ganz oben rasiert. Der Kleine ist heute Abend bei seiner Ex und Richie schläft bei mir, sodass wir zu Fuß in die Bars können. Ich hatte nur 2 Bier und bin schon ziemlich betrunken, weil ich heute außer einem Stück Käse und einer halben Avocado noch nichts gegessen habe. Happy Hour ist gleich vorbei, sagt David und lässt uns Drinks vorbestellen wie immer. Richie gibt ihm die Ersparnis als Trinkgeld, aber darum geht's nicht. Ich muss mal, sage ich und gehe rein. Vorbei an den überwiegend leeren Tischen und der Bar, den hässlichen Gemälden und dem Aufzug, den keiner benutzt. Ich stelle mich vor den Spiegel, gehe ganz nah ran und begutachte mein Gesicht und meine Zähne, um zu sehen, ob sich irgendwas verschlechtert hat seit dem letzten Mal. Ich ziehe den Eyeliner nach. Meine Schwester sagt, ein Mädchen braucht nur Eyeliner und einen guten Charakter, mehr nicht. Und ich versuche, ihren Rat zu beherzigen, auch wenn ich weiß, dass sie leider keine Ahnung hat. Als ich zurückkomme, unterhält sich Richie mit einem Typen namens Peter, der hier jeden Nachmittag in seinen farb- und schlammbespritzten Overalls sitzt. Ich sage Hi, klappe Richies silbernes Zigarettenetui auf und nehme mir seine vorletzte Zigarette. An dem Abend, als wir uns kennengelernt haben, habe ich seine Zigarettenkette geraucht, obwohl ich sonst eigentlich selten rauche, bis er zu einer Tankstelle gefahren ist und mir eine eigene Packung gekauft hat. An dem Abend, als wir uns kennengelernt haben, war ich betrunken und hatte einen Bonbon im Mund. Ich habe ihm gesagt, ich hätte Angst, mich daran zu verschlucken. Dann müsste er mich mit einem Heimlich-Handgriff retten. Und da hat er die Hand ausgestreckt und ich habe es draufgespuckt. Dann hat er es hinter sich ins Gebüsch geworfen. Später ist er noch hoch mit in mein Zimmer gekommen, hat sich hingekniet und mein Kleid hochgeschoben. Und ich habe ihn nach Hause geschickt, weil mir schon da klar war, dass ich ihn liebe. Und dass es die Art von Liebe ist, bei der man solche Angst hat, der andere könnte gehen, dass man ihm gar keine andere Wahl lässt.